Alle reden über Geld, aber die wenigsten verstehen es wirklich. Ich erlebe das als Interim-CFO jeden Tag. Mitarbeiter, die ihre Gehaltszettel nicht lesen können oder die unterschätzen, wie wichtig Geld im Unternehmen ist, damit alles läuft. Aber das Problem beginnt viel früher, in der Schule, wo Finanzbildung kaum stattfindet. Darüber spreche ich heute mit einem ganz jungen Gründer und demjenigen, der verantwortlich dafür ist, dass es diesen Podcast punktgenau überhaupt gibt. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Ich bin Simon Versadi, Ihr Podcast-Host und Interim-Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Und heute geht es um ein Megaproblem. Und zwar 80% der Jugendlichen wissen nicht, wie man ein Konto führt, wie man Steuererklärungen macht oder sie wissen auch nicht, wie man eine Schuldenfalle vermeidet. All das klären wir heute auf, weil unsere Gäste darüber etwas zu erzählen haben. Und zwar heute zu Gast Alexandro Tapaela, 20 Jahre alt und Gründer von BeerFox, der App, die genau das ändern will. Und Marcel Dulgerides, Professor, Banker und Mentor des Existenzgründer von BeerFox. Euch ein herzliches Willkommen und die erste Frage gleich vorweg. Wann seid ihr denn zum ersten Mal mit Geld in Kontakt gekommen?
Ja, Simi, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich unglaublich, heute hier dabei zu sein. Es ist tatsächlich mein erster Podcast. Dann würde ich auch gleich mit deiner Frage anfangen. Ja, die erste Situation, wann ich mit Geld in Verbindung gekommen bin, ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Ich würde sagen, schon das erste Mal Taschengeld von meinen Eltern. Das müsste mit 12, 13, 14 ungefähr gewesen sein. Ganz normale Frage, Mama, Papa, ich brauche Geld, um mit Freunden rauszugehen. Kriege ich irgendwas?
Marcel, wie schaut es bei dir aus? Wann hast du denn das erste Mal bewusst Kontakt mit Geld oder Geldscheinen gehabt?
Ja, auch mal von mir zunächst nochmal vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Es ist super zu sehen, wie sich ja eine, ich sag mal, lose Idee, die wir beide hatten, dann bei dir dazu geführt hat, dass du den Podcast aufgesetzt hast und nun doch schon ja bald die ersten 100 Ausgaben veröffentlicht hast. Dazu natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch. Schön zu sehen. Genauso schön ist es eben zu sehen, dass junge Menschen sich doch für Finanzen interessieren und Alex eben dahingehend auch was verändern möchte. Mein erster Kontakt mit Geld war in einem ähnlichen Alter, als Alex es geschildert hat, so um die 14 schätze ich, also knappe 20 Jahre her. Und ich habe klassisch Zeitungen ausgetragen. Heute würde es diesen Job wahrscheinlich fast gar nicht mehr geben können, weil alles digital geprintet wird. Aber ich habe damals tatsächlich Haustür für Haustür immer donnerstags die Zeitung in den Briefkasten geworfen, sehr viele Keine-Werbung-Bitte-Schilder gelesen und somit mir mein erstes Geld verdient.
Auch ich habe Flugblätter ausgeteilt für so einen kleinen Edeka-Markt. Ich als Interim-CFO sehe auch sehr viele spannende hochtechnologische Ideen. Hier in der Startup-Szene zuletzt war ich ja auch im Startup-Festival, wo jetzt gerade die Bewegung so mehr so Richtung Defense geht. Aber andererseits, das Thema Geld spielt natürlich in der Gesellschaft immer wieder eine Rolle. Und die erste Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, Alex, warum gründest du mit 18 eine Finanzbildungs-App, statt zu akzeptieren, dass die meisten Jugendlichen erst mit 30 merken, dass sie ihr Geld falsch managen?
Ja, tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich glaube, das liegt ein bisschen, beziehungsweise das hat ein bisschen was mit meiner Persönlichkeit zu tun, weil ich gerne das, was ich lerne oder das, was ich erlebe, mit anderen Menschen teile. Und die Story dahinter, beziehungsweise die Idee ist ja aus meinem eigenen Erlebnis entstanden. Nach der Schule habe ich eine Ausbildung angefangen. Ich habe das erste Mal Geld verdient, also ein Gehalt. Und ja, weil ich in der Schule leider nicht das Vergnügen hatte, etwas über Geld zu lernen und meine Eltern das mir leider auch nicht beigebracht haben, habe ich mein Geld sinnlos ausgegeben. Das ging dann leider auch über ein paar Monate hinweg. Nichtsdestotrotz, auch wenn es schon ein bisschen zu spät war dann nach den paar Monaten, habe ich doch die Kurve hinbekommen, habe dann angefangen, mich mit Finanzbildung und allgemein mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Und habe eigentlich schnell gemerkt, dass das Thema beziehungsweise allgemein Finanzbildung gar nicht mal so kompliziert sein muss. Obwohl das ja überall gesagt wird, Finanzbildung ist kompliziert und ja, es ist zeitaufwendig. Und genau das ist es eigentlich nicht, wenn man sich da ein bisschen tiefer reinliest. Und genau das wollte ich im Prinzip ändern.
Hm. Super. Marcel, mal den Ball zu dir rüber gespielt. Du bist ja jetzt mittlerweile in einer Bank angekommen und da siehst du ja täglich, wie Erwachsene mit Finanzproblemen kämpfen. Zwar jetzt nicht originär aus deiner Rolle raus, weil du ja nicht vorne am Schalter stehst, aber du hast ja auch eine Sicht auf das ganze Thema. Fängt das nicht alles schon in der Schule an? Warum wird das aus deiner Sicht, wird so ein Thema nicht früher wirklich aktiv angegangen, sondern wird es stiefmütterlich behandelt?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und die Antwort darauf könnte vermutlich auch einen eigenen Podcast nochmal füllen mit mehreren Folgen. Ja, also wenn wir zukünftig noch einen weiteren Podcast machen wollen, dann können wir da, denke ich, hier auf jeden Fall eine Episode mindestens mal machen. Ja, ich habe vor genau 15 Jahren tatsächlich meine Ausbildung in der Bank angefangen und ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, wie meine Kenntnisse über Finanzbildung wären, hätte ich das nicht gemacht. Ja. Handwerklich bin ich eine absolute Niete, ja, zwei linke Hände oder zwei rechte, das könnt ihr euch aussuchen. Aber ja, ich bin halt in der Bank gelandet und dementsprechend habe ich glücklicherweise dieses Problem nicht, dass ich ja, Finanzbildung stiefmütterlich behandelt habe oder es behandelt wurde. Ich denke, es fängt tatsächlich im Kindesalter schon an. Wie bei vielen anderen Werten ist es, glaube ich, entscheidend, was die Eltern und Großeltern dem Kind auch mitgeben. Natürlich bekommt man früher oder später dann immer mehr Berührungspunkte durch die Schule, durch Praktikas oder auch dann eben, wenn man im Arbeitsleben ankommt. Selbstverständlich macht man auch wie im Leben immer seine eigenen Erfahrungen. Aber ich glaube, der Ursprung liegt wirklich darin, dass es schon im Kindesalter zu Hause anfangen muss, dass eben hier Finanzbildung vermittelt wird. Und das war auch immer so unser Gefühl in der Bankberatung. Wenn die Eltern ihre Kinder mitgebracht haben, dann wurden die bereits frühzeitig an das Thema herangeführt. Es gab aber auch viele Fälle, wo die Kinder nie selbst in der Bank waren, sondern immer nur die Eltern und sozusagen die Hand drüber gehalten haben über das ganze Thema Finanzbildung. Und dann kommt es natürlich zu kurz. Ja, also kurz gesagt würde ich sagen, mehrere Bausteine, natürlich Schule, dann aber auch eigenes Interesse, aber ich denke auch viel, ja, gesellschaftlich getrieben von zu Hause aus oder dem Umfeld, in dem man aufwächst.
Wenn ich jetzt zu mir mal kurz rüberleite, ja, wenn ich also als Interim-CFO in ein Unternehmen reinkomme oder wenn ich auch mal so rückblickend schaue, dann sehe ich also immer so, habe ich immer Mitarbeiter gesehen, da sie ihre Gehaltsabrechnungen nicht verstehen. Ich habe sie zum Teil auch nicht so wirklich verstanden. Aber was ich aber auch sehe, ist, dass also beispielsweise Mitarbeitende oder auch Azubis in so Abo-Fallen geraten. Beim Handy fängt es also an. Junge Eltern haben keine Rücklagen und ich habe auch schon Fälle gesehen, wo also wirklich mit relativ geringem Gehalt wurden also Anschaffungen getätigt, wo ich also als Dritter mir gesagt habe, oh, wie kann das denn überhaupt funktionieren? Aber Alex, mal zu dir rüber gesprochen. Jetzt willst du also mit der BeFox-App verhindern, dass also die nächste Generation die gleichen Fehler macht wie so eine oder andere, die ich jetzt hier beantworten habe. Wie willst du das denn verhindern?
Im Prinzip ganz einfach gesagt, BeFox soll vor allem auch präventiv eingesetzt werden. Das bedeutet am besten natürlich in der Schule, ab der 7., 8. Klasse, einfach, dass wenn man mit der Schule fertig ist, beispielsweise Realschulabschluss nach der 10. Klasse und man sich für eine Ausbildung entscheidet, dann hat man natürlich in der 8., 9. und 10. Klasse ja bereits Finanzbildung erfahren, am besten natürlich mit BeFox. Und da kommt man dann im Prinzip gar nicht dazu, diese Fehler zu machen, weil diese Fehler macht man ja eben, weil man keine Finanzbildung in der Schule hatte. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass wir Finanzbildung so einfach wie möglich zugänglich machen wollen. Das bedeutet, BeFox ist ja sehr, sehr leicht aufgebaut, Microlearning, das bedeutet, dass die Lektionen dahinter teilweise nur 3 bis 5 Minuten dauern und das Ganze halt natürlich auch noch spielerisch aufgesetzt. Also alles, was man aus einem Spiel kennt, Missionen, Ranglisten und so weiter, ist da ebenfalls implementiert. Einfach, dass dieses, ja, man muss leider ehrlich sein, Finanzbildung oder allgemein Finanzen ist ja doch eher langweilig, oftmals. Und deswegen das Ganze halt einfach ein bisschen motivierender und spannender gestalten. Und unser Ziel ist auch wirklich, ja, das Ganze so leicht wie möglich auch im Unterricht, aber auch natürlich privat zu implementieren.
Jetzt hast du ja Abitur gemacht, Alex, und jobbst ja nebenbei auch bei Krones in Regensburg. Jetzt gründest du also eine Firma. Mit diesem Geschäftsmodell dieser Finanzbildungs-App. Jetzt musst du mir noch mal ganz genau sagen, wie du tatsächlich diesen Schlüsselmoment hattest. Was hat dich dazu bewegt, diesen Schritt zu tun, in die Selbstständigkeit zu gehen, ein Startup quasi zu gründen und mit diesem Thema auch vor allen Dingen, da muss es doch irgendwo bei dir auch so einen Schlüsselmoment gegeben haben.
Ja, das hat sich tatsächlich ein bisschen länger gezogen. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass es wirklich so ein Schlüsselmoment war, wo es zack gemacht hat und ich wusste, jetzt muss ich in die Selbstständigkeit gehen, sondern das hat sich ein bisschen länger hinausgezogen. Nachdem ich mich ja selber mit Finanzbildung auseinandergesetzt habe, habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, dass dieses Thema ja für die junge Generation sehr, sehr schwierig ist. Es gibt ja heutzutage unglaublich viele Quellen wie ChatGPT, Internet und so weiter, aber wirklich nur wenige davon kann man sich drauf verlassen, sage ich mal. Deswegen wusste ich, dass ich was ändern muss. Hab dann, ja, ich habe ja eine Ausbildung als Softwareentwickler, habe dann in meinem Gedanken einfach drauf losprogrammiert, sage ich mal, ohne wirklichen Hintergedanken. Habe dann meinen Freunden das Ganze vorgestellt, bin ja zur Gründerinitiative bei uns in Regensburg hingegangen, und die fanden alle die Idee so toll. Und dann wusste ich, als ich die Bestätigung bekommen habe, okay, das ist wirklich eine gute Idee, da muss ich dranbleiben.
Jetzt mal rüber geschaut zu Marcel. Jetzt kommst du aus einer Bank und jetzt bist du mittlerweile in der Hochschulwelt auch angekommen. Wenn du so eine Idee hörst, ich meine, ihr seid ja auch eher zufällig zusammengekommen. Was hast du als erstes gedacht? Ist das spannend oder warst du so, oh Gott, wieder so eine App und wieder irgendjemand, der so mit einer naiven, vielleicht auch idealistischen Vorstellung rangeht? Was waren so deine ersten Gedanken?
Die ersten Gedanken tatsächlich, boah, schwierig zu sagen. In der Startup-Welt geht die Zeit ja doch wahnsinnig schnell rum und man lebt viele, viele Dinge in kurzer Zeit. Das unterscheidet sich auf jeden Fall, würde ich sagen, zum Berufsalltag auch in einer Bank, wo die Dinge doch manchmal etwas länger brauchen, aber nicht weniger spannend sind. Hier habe ich somit den Blick in beide Welten. Aber meine ersten Gedanken waren tatsächlich, jetzt wo ich nicht mehr ganz an dem Kunden bin im Vergleich zu früher, ich war überrascht. Wie kann es sein, dass wir in 2025 sowas noch nicht haben? Das war so eher meine erste Reaktion. Ja. So ein Stück weit Überraschung, aber auch so ein Stück weit Entsetzen vielleicht. Ja. Vielleicht ist das auch ein Wort, was zu hart gegriffen ist. Aber mich hat es doch etwas ja, verwirrt, dass wir für alles auf dieser Welt Möglichkeiten haben und viele, viele Dinge auch sehr gut lösen können und viele tolle Erfindungen auch ja mittlerweile auf dieser Welt existieren. Aber dass man eben ein Thema, was allseits bekannt ist, wie du es richtig gesagt hast, stiefmütterlich behandelt und das immer noch. Ne? Und das hat mich zu Beginn ein bisschen überrascht. Aber deshalb habe ich dann auch relativ schnell gesagt, das ist eine tolle Idee, eine super Möglichkeit, hier was zu verändern und auch, sag ich mal, ja, was zu hinterlassen, Fußspuren beispielsweise in der Form. Und das war dann so die zweite Reaktion nach der ersten, woran ich mich erinnern kann, genau.
Geht mir da genauso, Marcel. Also ich war auch erstmal überrascht, als wir zusammengekommen sind zum ersten Mal und ich dann dachte, so, das kann ja gar nicht alles wahr sein. Und das Ernüchternde war dann, dass ich im Nachgang dann kurze Zeit später mit meinem Neffen, der ist 18 Jahre alt, also quasi auch genau die Zielgruppe, der dann mir erzählt hat, dass ein Freund von ihm sein sämtliches Ersparnisse in Krypto angelegt hat und das alles verloren hatte. Ja, das ging jetzt um 2000 Euro. Das ist jetzt erstmal nicht viel Geld, so gefühlt für jemanden, der im Berufsleben steckt oder so. Aber für jemanden, der so gerade die Ausbildung macht, ist das ein Totalverlust. Ja. Und was hat er gemacht? Er hat sich viel auf TikTok-Empfehlungen und sonstiges eingelassen und am Ende hat er dann eben eine Bauchlandung gemacht. Und das war natürlich nicht so besonders schön. Und da sind wir dann beim Thema Scheitern direkt, weil Alex mal so an dich gefragt. Also ich sehe das Thema Scheitern ja auch immer. Das ist ja auch so ein Tabuthema bei uns in der Gesellschaft. Darf niemand scheitern. Auch in Firmen darf kein Projekt scheitern. Und dann wird immer viel zu lange an Projekten festgehalten, die eigentlich schon, deren Ausgang jetzt schon eigentlich klar ist. Wenn du jetzt nochmal an die Umsetzung und an die ersten Tage so zurückdenkst, wo musstest du denn schon Lehrgeld bezahlen. Magst du da so ein bisschen mal uns ein bisschen Einblicke geben?
Ja, natürlich, sehr gerne. Also erstmal nochmal auf das TikTok-Thema zurück. Da würde ich nochmal gerne kurz einspringen, denn Lehrgeld habe ich auch tatsächlich über TikTok gezahlt, sage ich mal. Denn ich versuche das mal so zu erklären. Wenn man als junger Mensch etwas nicht in der Schule lernt und man lernt es dann auch meistens nicht von den Eltern zu Hause, was macht man heutzutage? Man geht halt einfach in Social Media, also TikTok, Instagram und so weiter. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Habe mir keine Bücher gelesen oder sowas, sondern bin halt einfach auf TikTok geswiped. Und da bin ich dann natürlich auch auf die ersten Krypto-Empfehlungen oder Aktien reingefallen und musste da tatsächlich auch schon am Anfang Lehrgeld zahlen. Aber auf ein Startup bezogen, ich habe das Glück, sage ich mal, dass das natürlich eine App ist. Und ich als Softwareentwickler konnte die App komplett selbstständig programmieren. Das bedeutet, dass ja die meisten Kosten im Prinzip nicht gefallen sind, weil wir alles selbst erledigt haben. Auch natürlich Marketing und so weiter. Da hat uns der Marcel unglaublich gut unterstützt. Also ohne Marcel wären wir auf jeden Fall heute nicht da, wo wir jetzt wären. Aber allgemein wirklich Lehrgeld. Ja, immer wieder Kleinigkeiten, würde ich sagen. Entweder die falsche Beratung geholt oder wenn man etwas ausgelagert hat, entweder Marketing oder kleine Entwicklungssachen. Im Nachhinein ist man immer schlauer, würde ich behaupten.
Ja klar, die Retrospektive ist das, was da, wo wir ganz stark sind und nach vorne wissen wir es nicht, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Marcel, zu deiner Rolle hier auch mit dem Alex, du bist sein Mentor. Wo hast du denn gesagt, stopp, da greife ich jetzt also ein, aktiv? Gab es da so einen Moment, wo du gerne mal uns mitgibst, auch für diejenigen jungen Gründer, die also sich jetzt diesen Podcast auch mal anhören?
Ja klar, tatsächlich ist es so, einer unserer Kernpunkte, warum wir das Ganze ja machen, ist, weil eben Finanzbildung zäh ist, man weiß nicht, wo man anfangen soll und ich sage mal, ein gängiger Begriff in dem Zusammenhang ist natürlich auch der Schlagwort langweilig. So, ja, Gründer zu sein hat viele, viele tolle Seiten, aber auch viele, viele zäh, langweilige. Und das war dann so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, Alex, wir machen das Ding groß und es ist eine tolle Möglichkeit, eben Menschen zu erreichen. Aber hast du an das gedacht? Warst du schon bei dem Amt? Hast du schon mit dem gesprochen? Also alles, was auch im Hintergrund passieren muss, damit die Idee reifen kann, aber meistens auch langweilig ist. Ne? Und dann wusste ich, okay, hier ist, glaube ich, ganz gut, einfach frühzeitig auch nochmal zu sagen, klar müssen wir uns auf die Idee konzentrieren und wir müssen dafür sorgen, dass es eine tolle Idee wird und auch reift. Aber wir dürfen gewisse Punkte wie eben den Gang zum Amt oder die Eröffnung von gewissen Sachen und ja auch die rechtliche Absicherung, alles was so damit zusammenhängt, nicht vernachlässigen. Und da ergänzen wir uns, würde ich sagen, sehr, sehr gut.
Ja, also ich sehe schon, dass die Transfers in die reale Welt, so auch in die große Unternehmenswelt von mittelständisch geprägten Unternehmen, die ist da absolut gegeben, weil wir auf der einen Seite den jungen Wilden haben, der also Tempo, 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 ja, der also entwickelt, Features nochmal neu auf den Tisch bringt und dann eben in deiner Rolle, der da eben Struktur bringt, ein bisschen noch Licht ins Dunkel, ja. Und beides zusammen funktioniert eben sehr gut, weil ihr euch miteinander sehr gut ergänzt, so wie du es gerade sagst. Das finde ich super spannend und das ist ja auch im Fußball genauso. Du brauchst eine gewisse Achse, die Stabilität bringt und das machst du ja jetzt in diesem Startup. Alex, jetzt hast du vorhin erzählt, du hast Game mit Game, du setzt auf Gamification und Klassenwettbewerbe und solche Dinge, wie du mir erzählt hast. Warum funktioniert das besser als Frontalunterricht? Wir hatten ja schon gesprochen über Langeweile bei dem Thema und wie verhindert ihr jetzt, dass es quasi immer nicht nur bei dem Spielchen bleibt, ja, sondern ohne echten Lernfall, dass es also wirklich auch einen realen Bezug hat, weil Gamification hat ja immer irgendwie etwas Spielerisches, ja. Da denkst du immer gleich so an Häuser bauen und dieses und jenes. Da erzähl doch mal ein bisschen, was ist da so der Kniff an der ganzen Geschichte?
Naja, also im Prinzip würde ich mal behaupten, Gamification in der App ist ja eher ein Add-on. Einfach, dass dieses langweilige Thema, wie schon erwähnt, ein bisschen spannender und motivierender gestaltet wird. Also die App dreht sich nicht nur gezielt um Gamification, sondern das ist halt einfach ein netter Side-Effekt, damit man dieses Thema besser aufbereitet. Da würde ich aber gleichzeitig dann auch gerne eine Frage zurückstellen, wieso wir denken, dass es besser funktioniert. Man sieht es doch ja bereits an den heutigen Fächern wie Deutsch und Mathe. Der Lehrer stellt sich oftmals vor der Klasse hin, teilt seine analogen Arbeitsblätter aus, und die Schüler hören kaum zu. Einfach aus dem Grund, weil wir sind mittlerweile in ein Zeitalter angekommen, TikTok, Instagram und so weiter, alles ist digital. Die Schüler wünschen sich oftmals halt auch einfach digitale Sachen im Unterricht. Ich meine, heutzutage haben die meisten Schulen eigene iPads. Warum nutzt man denn diese nicht intensiv? Und wieso hat man immer noch diese analogen Sachen? Und genau da setzen wir an. Wir bringen ein langweiliges Thema, was noch nicht im Unterricht stattfindet, auf einer neuen Ebene, indem wir das Ganze ja modernisieren, digitalisieren und unter anderem auch auf Gamification setzen.
Jetzt muss ich da dich dann noch mal ein bisschen fragen, weil du ja jetzt auch erste Erfahrungen da gemacht hast. Wie überzeugst du die Lehrer, die denken, ah, Finanzbildung, das ist doch Sache der Eltern, ne? Das sollen die doch übernehmen, obwohl die meisten Eltern ja selber gar keine Ahnung haben. Also wie habt ihr da so in den ersten Schritten die Lehrer als eure vielleicht, ja, Schlüsselkunden im ersten Schritt vielleicht, die dann auch so ein bisschen weitertragen, überzeugt?
Genau das ist das Thema, du hast es schon gesagt. Es wird oft gesagt, dass diese wichtigen Sachen wie eben Finanzbildung eigentlich Sache von den Eltern ist. Aber man muss doch ehrlicherweise sagen, dass oftmals die Eltern, wie auch beispielsweise in meinem Fall, nicht immer recht haben und nicht immer die besten Tipps haben. Und eine grundlegende Finanzbildung gehört halt einfach in den Schulen, weil die Eltern oftmals auch nicht die Zeit dafür haben, und natürlich auch nicht das Wissen. Und wie man die Lehrer überzeugt, schwierig auf jeden Fall. Schulen sind oftmals Klinkenputzen, sage ich mal. Man braucht die Kontakte dazu und sehr, sehr lange Gespräche. Also die Lehrer wollen oftmals die App selber erleben, sich die Inhalte anschauen. Das sind lange Prozesse, aber im Nachhinein beziehungsweise nach diesem langen Prozess entsteht dann oftmals doch die Zusammenarbeit, weil die App halt einfach überzeugt.
Marcel, du bist Banker. Wie viele Kunden hast du, wenn du mal so ein bisschen zurückblickst, schon gesehen, die dann zu dir sagen mit 30, oh Mann, hätte ich das schon mal in der Schule gelernt? Und was denkst du, was das die Gesellschaft eigentlich kostet?
Was es der Gesellschaft eigentlich kostet, das ist vermutlich schwer zu sagen. Da gibt es genügend andere Themen, denke ich, wo durchaus auch Diskussion notwendig wäre, mit Blick, sage ich mal, auf Gesellschaft und alles drumherum. Aber tatsächlich habe ich in der Vergangenheit insbesondere viele Kunden gesehen, wo es ja, es war dann im Beratungsgespräch so, dass das neueste iPhone auf dem Tisch lag. Es ist ja vor kurzem erst das neueste jetzt auch wieder rausgekommen. Das neueste iPhone lag auf dem Tisch und es war auch versichert, dass für den Fall, dass es runterfällt und kaputt geht, ich innerhalb von wenigen Stunden ein neues in der Hand halte. Aber eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine Haftpflicht oder einen Rechtsschutz für wirklich Themen, die einen selbst betreffen, da wurden meistens die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und die Antwort war, brauche ich nicht, mir passiert schon nichts. Und da diese Brücke zu schlagen zwischen, ich sehe, dass du dein Handy versichert hast, aber ich sehe gleichzeitig, dass du deinen Körper und du hast davon nur einen und ein Leben, wo du möglichst viel von haben sollst, da triffst du keine ausreichende Vorsorge. Diese Diskrepanz zwischen beiden Situationen, das war oftmals doch für mich als jemand, der eben Finanzbildung erfahren hat, durch meine Ausbildung, ein Moment, wo ich dann doch mir die Frage gestellt habe, wie kann das sein? Ja, und umso wichtiger finde ich es, dass es eben mit BioFox dann auch einen Ansatz gibt. Wir werden damit voraussichtlich auch nicht jeden erreichen können, aber zumindest haben wir einen Ansatz, von dem wir überzeugt sind und werden unser Bestes geben, um eben genau diese Lücke etwas zu schließen.
Alex, jetzt haben wir ja schon gesprochen, Gamification, und es gibt auch so das Messen von einem Nutzen einer App. Jetzt will ich da mal ein bisschen konkreter werden. Wie kann man denn in dieser App nicht nur Punkte sammeln, sondern auch diese Erfahrungswerte? Wie könnt ihr das tracken? Wie kann man erkennen, dass der Effekt, von dem wir ja jetzt hier vielfach schon gesprochen haben, wirklich auch langsam eintritt?
Im Prinzip einmal durch das Microlearning natürlich. Das bedeutet, damit der Nutzer ja diese ganzen Punkte und so weiter sammeln kann, muss er erstmals die Lektionen durchmachen. Und nach der Lektion werden ja natürlich auch die Quizze zugespielt. Das bedeutet, wenn der in der Lektion nichts gelernt hat, dann kann er auch nicht die Quizze richtig beantworten. Dementsprechend kann er auch natürlich keine Punkte sammeln. Also das ist der erste Punkt. Und was wir erst tatsächlich seit kurzem drin haben, ist unseren eigenen Fox-Score, nennen wir das. Das bedeutet, die App kann ermitteln bzw. sagen, auf welchem Finanzbildungskenntnisstand du momentan bist. Das bedeutet, die App trackt im Prinzip deinen Fortschritt, deine Punkte, die du sammelst, und ja, je nachdem, auf welchem Platz du in der Rangliste bist, und stuft dich dann im Prinzip entweder nach vorne oder nach hinten, und zeigt dann eigentlich deutlich, dass man entweder die App ein bisschen ernster nehmen sollte oder dass man sehr gut schon dabei ist.
Jetzt hatte ja unser Marcel schon ein bisschen erzählt über das Thema, wir müssen auch nochmal das ein oder andere Amt besuchen. Wir haben zwar in Deutschland eine gewisse Startup-Kultur, aber auf der anderen Seite ein ganz großes Thema neben deinem Thema, nämlich das Thema Bürokratie. Und jeder schimpft über Bürokratie. Und jetzt ist natürlich die Frage an dich, Alex. Einerseits natürlich kämpfst du gegen irgendwie so eine gewisse Gleichgültigkeit in den Schulen und gleichzeitig aber auf der anderen Seite gegen diese Formulare, Gewerbeämter. Jetzt hast du mit dem Marcel jemanden an der Hand, der dich da so ein bisschen auch durch den Bankendschungel leitet. Wie ist so dein erstes Gefühl? Was hast du da mitgenommen? Kannst du da vielleicht ein bisschen mal was uns mitgeben?
Ja, es ist wirklich nicht einfach, in Deutschland zu gründen, sage ich mal. Man bekommt meistens doch einige Steine in den Weg gelegt, sage ich jetzt mal einfach mal so offen. Ja, natürlich die Firmenanmeldung, man muss zum Notar. Erstmal, bis man überhaupt einen Termin bekommt, muss man ja schon mehrere Wochen teilweise warten. Dann die erste steuerliche Erfassung, Formulare ausfüllen, von denen man noch nie was damit zu tun hatte. Das ist wirklich nicht einfach. Und natürlich, ja, die Gleichgültigkeit von Schulen. Schulen, man mag zwar meinen, dass ja eine Realschule untereinander, vor allem in Landkreisen und so weiter, miteinander kommunizieren sollte, die sollten dieselben Implementierungen haben oder Software, sage ich mal, wie die Sachen downloaden oder wie die an Probleme herangehen. Es ist aber wirklich überhaupt nicht so. Also jede Schule ist gefühlt anders, jede Schule lädt anders Apps herunter. Also gefühlt nach jeder Schule müssen wir was Neues dazulernen.
Hattest du denn auch schon mal so Momente, wo dann irgendwelche Behörden oder Banker gesagt haben, also ganz ehrlich, was sie da machen wollen, eine Bildungs-App, ach, das wird ja sowieso, weißt du, wie das immer so läuft, so, das wird ja sowieso nichts. Hattest du da auch schon mal so eine Erfahrung gemacht oder wirst du dann auch wirklich auch ernst genommen als Gründer? Also wie ist da so dein Gefühl?
Tatsächlich erst gestern wieder erlebt. Wir waren gestern auf ein großes Pitch-Wettbewerb. Da haben wir auch das erste Mal tatsächlich den zweiten Platz geholt und offiziell einen Preis gewonnen. Also da sind wir unglaublich stolz drauf. Aber wir hatten auch einen Infostand, wo ganz normal die Besucher zu uns gekommen sind. Und da war tatsächlich ein Banker dabei. Der hat sich unseren Rollup angeschaut, unsere Flyer. Und die erste Frage war: Wieso braucht man Finanzbildung überhaupt? Und um ehrlich zu sein, Ich war erstmal ein bisschen geschockt, in Anführungszeichen, weil ich gar nicht wirklich wusste, was soll ich jetzt auf so einer direkten Frage antworten, obwohl es ja eigentlich so offensichtlich ist, dass man Finanzbildung braucht.
Ist wirklich unglaublich, Marcel. Jetzt kennst du ja die deutsche Gründerszene wirklich gut. Wenn du jetzt so mal schaust, die Bürokratiefallen, mit denen sich also junge Gründer wie der Alex rumschlagen müssen, wie kannst du denen dann helfen, um diese dann zu umschiffen?
Einmal glaube ich, ist es einfach die Erfahrung, die man selber ja auch an diversen Stellen schon gemacht hat. Auch in meinen Funktionen, beispielsweise im Rechnungswesen, habe ich natürlich sehr viel Regulatorik auf dem Tisch, mit dem ich mich jeden Tag befassen muss. Andererseits, ja, einfach, sage ich mal, man muss sich dem stellen und da führt auch kein Weg dran vorbei. Und natürlich ist es manchmal auch mühsam und zeitintensiv, aber wir denken, es ist es wert, das zu machen und Anekdote vielleicht hier auch kurz erzählen zu können, um das mit dem Thema Bürokratie auch nochmal greifbar zu machen. Ich habe das Vergnügen gehabt, Anfang dieses Jahres Onkel werden zu dürfen. Und ja, unser Staat schickt keine Glückwunschkarte zur Geburt, sondern das Erste, was man bekommt an Post als Neugeborener, ist tatsächlich sämtliche Nummern für Krankenkassen, Steuer-ID und Co. Das heißt, hier wird auf jeden Fall sichergestellt, dass man bereits frühzeitig mit dem Thema Bürokratie in Verbindung kommt. Ja, und das ist jetzt mit dem Gründen per se hat das erstmal wenig zu tun. Aber es zeigt ganz gut, dass wir hier in Deutschland sehr viel Wert darauf legen. Andere Anekdote vielleicht noch kurz, weil es mir einfällt auch. Ich habe ja das Vergnügen, auch Studenten und junge Menschen eben, die genau diese Zielgruppe sind, unterrichten zu dürfen. Und ich erzähle es immer an einem Beispiel. Der Deutsche, wenn er auf ein Festival geht oder in Urlaub fliegt, der hat das Ticket auf dem Handy. Aber er druckt es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch nochmal aus. Einmal für sich und einmal für die Begleitperson, sodass, wenn alle Stricke reißen, man immer in der Lage ist, ein Ticket vorzuzeigen. Ja, und das beschreibt es ganz gut. Und beim Gründen ist es nichts anderes. Im Hintergrund muss viel passieren, damit die Idee eben im Vordergrund auch wirken kann. Aber wir stellen uns der Herausforderung und wir freuen uns drauf. Und ja, wir werden uns auch oftmals im Stillen vielleicht aufregen oder darüber diskutieren müssen, warum das alles nötig ist. Am Ende des Tages werden wir es aber nur sehr wenig verändern können. Die Bürokratie selbst, umso mehr wollen wir daran arbeiten, eben Finanzbildung zu verändern.
Ja, klar. Der Fokus muss also ganz klar auf das, was es, worum es geht, gehen. Ne? Da hast du schon vollkommen recht, weil die Bürokratie, die wird sich dann jetzt mal aus dem Moment heraus nicht viel verändern, womöglich, aber mal schauen, wie es denn da wird. Alex, ihr habt ja das ein oder andere Preisgeld ja mitgenommen. Welche Rolle spielen denn so Fördergelder für dich und wie siehst du gerade diesen Themenkomplex?
Per se Fördergelder haben wir tatsächlich leider nicht. Und das ist das, was uns tatsächlich auch mit am meisten behindert, sage ich jetzt mal, weil die meisten Fördergelder, wie beispielsweise Exist oder Flüge, sind ja mit die bekanntesten, tatsächlich nur für Studenten sind. Also für Azubis beispielsweise, ehemalige Azubis in meinem Fall, gibt es da tatsächlich sehr, sehr wenige Möglichkeiten, wie man an Steuergelder, Fördergelder rankommt. Also es ist tatsächlich wirklich nicht so leicht. Wir haben uns oftmals beraten lassen, und vor allem für eine Lern-App, wo jetzt nichts Technisches, Innovatives dahinter ist, sage ich mal, und das Ganze dann auch nicht über eine Hochschule läuft, ist man wirklich ziemlich alleingelassen.
Das klingt natürlich ziemlich ernüchternd, Alex, aber vielleicht ist das auch eine Anregung für diejenigen, die den Podcast hören und auch da weitertragen, dass vielleicht auch hier neben den bekannten Förderprogrammen für Studenten Exist und wie die alle heißen, eben auch Programme überlegt oder aufgelegt werden, gerade auch für Leute, die aus der Lehre heraus eine Gründung starten. Jetzt möchte ich mal ganz gerne nochmal ein bisschen so in eure Zusammenarbeit reinzugucken. Unser Marcel, der ja jetzt wirklich ein Banker ist, der die langen Prozesse kennt, und Alex, du, der also auch an Reichweite und auch an Tempo interessiert wird, gibt es denn so ein bisschen auch Momente, wo es so richtig zwischen euch beiden mal knallt?
Knallen würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Ich glaube, wir funktionieren tatsächlich sehr, sehr gut zusammen. Das hat, beziehungsweise ich habe gemerkt, dass es tatsächlich von Anfang an sehr, sehr gut zwischen uns gepasst hat. Unsere Stärken sind tatsächlich darin, würde ich mal sagen, ich gehe aus der jungen Sicht, sage ich mal, auf die ganzen Probleme ran. Das bedeutet Problem, Lösung, sage ich jetzt mal. Also wenn man ein Problem vor sich sieht, dann entwickeln, sofort alles auf Social Media zeigen, ohne wirklich darüber nachzudenken. Und Marcel ist da wirklich derjenige, der sagt, warte mal, lass uns mal erstmal wirklich drüber diskutieren, ob das der richtige Weg ist oder nicht, bevor wir unnötige Sachen machen, das man am Ende doch nicht braucht.
Marcel, wie siehst du das?
Ja, ähnlich. Also wir haben uns da von Anfang an relativ auf Augenhöhe bewegt, unabhängig davon, welchen beruflichen Hintergrund wir haben oder eben, dass auch einige Jahre zwischen uns liegen. Aber wir haben beide dieselbe Vorstellung von dem, wo wir hinwollen. Und das ist eben, dass wir mit Bia Fox das verändern, was uns aktuell ein bisschen aufstößt. Und das hilft auf jeden Fall dabei, von Anfang an zu sagen, okay, natürlich müssen wir über gewisse Dinge sprechen und die vielleicht auch mal ausdiskutieren. Aber am Ende des Tages schauen wir in dieselbe Richtung und das hilft dabei, dass wir hier auf jeden Fall ja auch dann gemeinsam an einem Strang ziehen. Reibung würde ich sagen, gibt es nicht zwischen uns beiden. Wir haben beide dieselbe Vision und dasselbe Ziel. Das heißt, wir können hier von Anfang an einem Strang ziehen und auch darauf hinarbeiten, wo wir hinwollen. Größte Problem, was wir beide sehen, und da sind wir uns einig, ist in der Tat, dass wir zu wenig Zeit haben für Bierfox. Wir würden gerne sehr viel mehr machen, aber eben auch ein Wert, der in Deutschland vermittelt wird, ist Sicherheit und Vorsicht. Wir haben beide parallel dazu eben andere Verpflichtungen, denen wir noch nachkommen, weil wir eben auch diese Sicherheit haben wollen, hindert uns natürlich im Umkehrschluss aber daran, uns voll auf Bia Fox zu konzentrieren, was manchmal dafür sorgt, dass wir langsamer vorwärts kommen, als wir es gerne würden.
Ja, also man sieht also auch hier, dass wir also mit dem Thema Zeitbudget kämpfen. Ja, und das ist ja auch ein Thema in Unternehmen. Und wenn ich da also als auf die mittelständischen Unternehmen schaue, die haben ja auch immer das Thema Budget, zwar vielfach in Euro, aber das Thema Zeit ist ja dann auch dort auch immer ein relevantes Thema. Und wenn ich an so die Projekte denke, wenn du da kein Commitment hast und nicht 100% daran arbeitest, dann wird halt, es dauert halt dann einfach länger. Das ist einfach so. Und wenn du dann immer wieder die Geschäftsführer hörst, ja, die ersten Ergebnisse müssen in 6 Wochen sichtbar sein. Ja, die sollen ja auch nachhaltig sein, ne? Und im Grunde genauso, wie du jetzt auch sagst, also hier, wir brauchen ja auch eine gewisse Stabilität auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dieses Vorantreiben. Ja, das ist immer so ein Spagat, den man gehen muss. Lass uns mal ein bisschen nach vorne gucken. Alex, lass uns noch mal über den Blick in die Zukunft gucken und wir reden über 2030. Also in 5 Jahren nutzt also jeder Azubi deine App und die Schulen schreiben es sogar vor. So. Oder du musst zwischendurch das Ganze abbrechen und dich anderweitig orientieren und du sagst, okay, dann studiere ich halt BWL. Wenn du in 2030 sagen würdest, Mai, hätte ich dann mal doch früher die Notbremse gezogen, aus deiner Sicht hat man heute gesagt, wie wird's denn?
Schwierig, vor allem bei einer Lern-App, Finanzbildungs-Lern-App, was ja wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, ist für uns persönlich auch wirklich schwer damit zu planen. Wir kämpfen uns, sage ich mal, mit Schulen, mit Ausbildungsbetrieben und vor allem Schulen mit den langen Prozessen, ob schon in 5 Jahren die meisten Azubis oder Schüler das nutzen würden, können wir einfach nicht sagen. Natürlich wäre es das Ziel, aber ja, die Prozesse dahinter sind wirklich unglaublich schwierig. Erst gestern kam die Nachricht tatsächlich rein. Ich weiß nicht mehr aus welchem Bundesland genau, aber Finanzbildung wurde als Fach abgelehnt. Und das sind halt natürlich Sachen, die uns die Rückschläge per se für uns sind. Und was wirklich in 5 Jahren dann ist, ob Bia Fox auf die Eins ist oder wir beide, ich und Marcel, was anderes machen, wirklich sehr schwer zu beantworten.
Marcel, deine Sicht auf das Thema, wann sagst du, Alex hat es geschafft, die nächste Generation wird nicht mehr in die Finanzfalle tappen?
Du hast es im Endeffekt mit deiner Fragestellung und die Art, wie du sie stellst, schon beantwortet. Natürlich groß gedacht, aber man muss groß denken an vielen Stellen, um auch Ziele zu erreichen. Sie müssen realistisch bleiben, aber unsere große Vision ist, Jede Schule hat mindestens mal einen Schüler, der diese App auf dem Handy hat. Also wir wollen in jedes Klassenzimmer und im besten Falle auch in viele, viele Ausbildungsbetriebe kommen. Und sofern wir das schaffen, glaube ich, können wir sagen, wir haben nachhaltig eine Generation geschaffen, die selbstbewusster mit Geld umgeht und aber auch unabhängiger mit Geld umgeht. Wir sind uns durchaus bewusst, wir werden nicht jeden erreichen. Aber wir versuchen es und um das auch zu tun, werden wir uns nicht nur auf die App fokussieren, sondern wir haben viele Gedanken und Ideen, auch abgesehen von der App, von der wir ursprünglich kommen, hier die Menschen zu erreichen und auf ihrer Reise der Finanzbildung mitzunehmen.
Ja, ich denke auch, dass es, glaube ich, da mehr darum geht, den Ball im Game zu halten, ja, das Thema wirklich immer besser zu bespielen und von allen Seiten her anzugehen, weil es halt doch so vielschichtig ist, weil ja, so wie es jetzt aktuell ist, darf es und muss es nicht bleiben. Und wenn dazu die App eben ein Baustein ist, dann ist es ein wirklicher Beitrag, finde ich auf jeden Fall wichtig. Jetzt geht es natürlich auch immer darum, was können jetzt unsere Zuhörer und Abonnenten dieses Podcasts tun? Alex, wo finden uns denn Lehrer, Eltern und Jugendliche? Also App Store ist klar, aber was sollten sie denn sofort tun, um das Finanzdesaster zu vermeiden?
Ja, die einfachste Wort, würde ich sagen, ist natürlich uns kontaktieren. Entweder natürlich über die E-Mail info@biafox.app oder einfach auf unsere Webseite gehen. Da sind nämlich alle Informationen und Kontaktdaten. Und am besten halt einfach uns ganz normal anschreiben oder anrufen, weil unser Ziel ist wirklich für jede Schule, für jeden Ausbildungsbetrieb oder auch für jeden Privatkunden mitzusprechen und die beste Lösung für denjenigen zu finden.
Ja, dann kann ich hier an dieser Stelle nur noch sagen, danke an euch beide, Marcel und auch Alex. Alex, dir natürlich weiterhin toi 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 und Marcel, danke, dass du damals uns oder mich für diesen Podcast motiviert hast, weil wir sind mittlerweile vielleicht auch eher durch einen Zufall wieder zusammengekommen nach 79 Ausgaben mit einem Thema, das brennender und wichtiger denn je ist. Insofern wünsche ich allen, die diesen Podcast gehört haben, viel Erfolg beim Thema Finanzbildung und wendet euch bitte gerne an unsere beiden Protagonisten. Die können da sicherlich weiterhelfen. Lasst mir gerne ein Abo da oder schreibt mir einen Kommentar in die Shownotes unterhalb der Shownotes. Euch vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen lieben Dank auch von meiner Seite an euch beide, Alex, dass du dich dazu offen erklärt hast, mitzumachen und sehe mir, dass du uns oder mich insbesondere nochmal eingeladen hast. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich reserviere mir jetzt schon mal einen Termin für die 150. Ausgabe. Ist doch schön, dass uns über diesen Weg unser Austausch immer wieder neu stattfindet.
Kann ich nur genauso wiederholen. Das war tatsächlich mein erster Podcast. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war auch tatsächlich ein neues Erlebnis, das ich gerne weiterbringen würde und auch ja, sehe mir sehr, sehr gerne irgendwann mal vielleicht wiederholen können. Vielen Dank.